Herrlichkeit, in deiner Pracht, in deiner Majestät, leuchtend, erhoben und strahlend. Gieß aus deine Liebe, gieß aus deinen Geist. Herr, wir betreten heiligen Boden, wenn wir jetzt dein Wort öffnen und darüber nachdenken, wie Menschen in deine heilige Herrlichkeit, in deine Gegenwart treten können. Hilf uns dabei. Amen. Ein Mensch kommt in der Nacht zu Jesus, Schutzmantel der Dunkelheit. Er ist unruhig, er ist aufgewühlt. Er weiß, Jesus ist anders. Er hat bei Jesus gesehen, wie Menschen verändert werden, wie sie heil geworden sind, wie sie gesund geworden sind, wie sie frei geworden sind von den bösen Mächten, die sie kontrolliert haben. Er hat gesehen und gehört, dass die Worte von Jesus wie Wasser auf dürres Land sind oder wie Hammerschläge. Und er hat die Liebe gesehen, die Jesus zu den Menschen hat. Dieser Jesus ist ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit. Und zu ihm kommt er jetzt, dieser Nikodemus, und voller Hoffnung stellt er seine tiefe Frage. Wie kommt ein Mensch mit Gott ins Reine? Das ist keine sinnlose Frage. Das ist die Frage nach der tiefsten Sehnsucht, die wir Menschen haben. Tief drinnen sehnen wir uns alle nach Rechtfertigung. Natürlich nennen wir das nicht so. Rechtfertigung ist ein theologischer Spezialbegriff. Wir sehnen uns danach, diese Stimme zu hören, die zu uns sagt, mein liebes Kind, ich kenne dich, ich kenne alle deine Leichen im Keller. Die Bosheit, die so oft aufblitzt, ich weiß, was du alles getan hast. Trotzdem liebe ich dich und ich spreche dich frei. Nach dem sehnen wir uns tief drinnen. Diese Frage, mit der Nikodemus zu Jesus kommt, ist keine sinnlose Frage. Es ist die Frage nach der tiefsten Sehnsucht, nach der Erfüllung, nach dem Himmel. Und weltweit gibt es darauf zwei Antworten. Antwort Nummer eins ist die Religion und Religion buchstabiert man so. T-U-N. Tun. Sie sagt dir, was du tun musst, um zu dieser Tür zu kommen. Da ist die Tür, hinter der ist Gott. Hinter der ist Gottes Herrlichkeit, seine Vergebung, seine Liebe. Und die Religion sagt dir, welche Schritte du gehen musst, um zu dieser Tür zu gelangen. Und das hat weltweit ganz verschiedene Ausformungen natürlich. Ich habe an meinen Nachbarn denken müssen, der hat sich eine Zeit lang für eine bestimmte Art von Buddhismus interessiert, bis er herausgefunden hat, dass man da um einen heiligen Berg kriechen muss. Und dann war es nicht mehr so interessant. Es gibt noch viel bestialischere Arten, wie Menschen versuchen, zu dieser Tür zu kommen. Manche denken, sie müssen ihr ganzes Leben und das von anderen mitreißen als Selbstmordattentäter und dass das irgendwie Gott gefallen würde. Andere denken, wir haben es vorhin gehört, dass man bezahlen muss. Der Groschen in dem, wie geht der Spruch? Wo klingt der Groschen? In dem Beutel oder in der Dose oder irgendwo klingt die... In dem Kasten, genau, das Wort ist mir nicht eingefallen. Die Seele in den Himmel springt. Ablasshandel. Wir bezahlen mit Geld und da kaufen wir uns das Ticket für den Himmel. Weniger extrem ist es, wenn man zum Beispiel hört, du musst jeden Tag 10 Minuten in der Bibel lesen und dann kommst du in den Himmel. Ein bisschen angenehmer für uns ist es, wenn man irgendwie so hört, dass man Mitglied sein muss im richtigen Verein und dann hat man daheim so einen richtigen Mitgliedsausweis. Der Georg hat mir den vor langer Zeit geliehen, damit ich mal sehe, wie sowas ausschaut. Jetzt habe ich sogar einen eigenen. Aber das bringt dich nicht zu Gott, so ein Zettel, der irgendwo daheim im Tresor liegt. So eine Versicherungspolize, wo man mal was unterschrieben hat und dann passt alles. Das wäre angenehm, wenn das so funktionieren würde. Solche Schritte. Damit habe ich zwei Riesenprobleme. Das erste Problem ist, es ist nie genug. Es ist ja nie genug. Du weißt ja nie genau, wo du da bist auf dieser Reise. Und dann machst du wieder irgendwas falsch. Das passiert jedem Menschen. Und es schmeißt dich wieder zurück. Also du wirst wieder zurückgeworfen. Aber du weißt nicht, wohin. Du weißt ja nicht, wie weit du wieder die Treppe runtergefallen bist, die zur Himmelstür fällt. In diesem Denken gibt es nur Angst und Druck. Das ist mein erstes Problem damit. Das zweite Problem ist, das steht im Widerspruch zu dem, was letzte Woche gepredigt worden ist. Allein die Schrift gibt uns zuverlässige Informationen darüber, wer Gott ist und wie wir zu ihm kommen können. Und in der Schrift steht das nicht. Das Bild ist nicht aus der Bibel. Deswegen meine Frage, gibt es noch eine andere Antwort? Eine Antwort ohne dieses riesige Tun, ohne die Religion. Ja, es gibt diese Antwort. Und so buchstabiert man den christlichen Glauben, G-E-T-A-N. Im christlichen Glauben geht es darum, was Gott getan hat. Und er lässt uns umsonst durch diese Türe hineingehen. Und danach leben wir. Und er gibt uns auch die Kraft, anders zu leben. Danach. Und wir schauen uns heute einen grundlegenden Text dazu an. Er steht im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 31. Lesen wir das miteinander. Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 31. An der Stelle vom Römerbrief hat Paulus schon erklärt, dass alle Menschen unter Gottes gerechtem Zorn stehen. Keiner schafft es, den heiligen, herrlichen Maßstab zu erfüllen. Und es ist richtig, wenn jetzt ein Gericht käme. An der Stelle im Römerbrief kannst du eigentlich nur noch zitternd darauf warten, dass das Gerichtsurteil vollstreckt wird. Und da kommt jetzt eines dieser großen, unglaublichen Abers in der Bibel. Jetzt aber, Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glaube an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das ist ein herrlicher Text. Und ich habe jetzt nicht aus dieser Bibel von 1583 vorgelesen, sondern das ist eine heutige Ausgabe. Es ist oft so, dass man, also manchmal erlebe ich das, dass Leute sagen, das verstehe ich ja nicht. Ja, meine Güte, dann lies halt nochmal und du denkst ein bisschen drüber nach. Man muss ja nicht immer alles auf den ersten Blick verstehen. Also so stelle ich mir das halt vor. Und das möchten wir jetzt miteinander machen, dass wir es uns ein bisschen genauer anschauen, was da steht. Da steht, Gott rechtfertigt uns wegen Gottes Herrlichkeit und Gnade. Aufgrund von Jesus und dem Kreuz. Allein durch Glaube und zu seiner Herrlichkeit. Fangen wir an am Anfang. Gott rechtfertigt uns wegen Gottes Herrlichkeit und Gnade. Menschen sind dazu geschaffen, in Gottes herrlicher, heiliger, liebevoller, kraftsprühender Gegenwart zu leben. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl an einem strahlend schönen Tag unter blauem Himmel im frisch gefallenen Neuschnee auf dem Gipfel eines Berges zu stehen. Ist herrlich. Wir sind dazu da, Schönheit zu genießen. Wir sind auf Herrlichkeit angelegt. auf ultimative Herrlichkeit, die nie aufhört, ewige Herrlichkeit. Menschen sind dazu da, Gott zu verherrlichen und für immer zu genießen. Den liebe ich, den Satz. So fängt eine der großen Bekenntnisschriften von reformatorischen Christen an, das Westminster Bekenntnis. Es fängt so an. Frage Nummer 1. Was ist das Hauptziel des Menschen? Antwort: Das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und für immer zu genießen. Dazu sind wir geschaffen. Aber das können wir nicht. Vers 23, die zweite Hälfte. Sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Warum? Das Fest findet ohne uns statt. Wir stehen im Dunkeln. Warum? Vers 23, alle haben gesündigt. Und deshalb erlangen sie nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir stehen im Dunkeln, denn wir haben uns selbst von Gottes Herrlichkeit abgeschnitten. Wir sind von Gott getrennt. Wie passiert das? Kein Mensch kann das aushalten, nicht Gott selbst Gott zu sein. Wenn jemand zum Beispiel, Jesus, zu dir sagt, du musst dein Leben ändern, du gehst auf dem Holzweg, du musst in die andere Richtung gehen. Wenn jemand zu dir herkommt und sowas sagt, dann willst du das nicht hören. Niemand darf mir das sagen. Es geht uns gegen den Strich, sowas zu hören. Ich bin schließlich da der Boss. Und Gott kann so lange bleiben, wie er spurt. Sonst fliegt er raus. Ich bin der Chef. Das ist unsere Einstellung. Und die nennt die Bibel Sünde. Das reißt uns aus der Gegenwart Gottes. Wir reißen uns auf diese Art los von Gott und zerbrechen uns selbst dabei und unsere Welt. Diese biblische Lehre von der Schuldhaftigkeit jedes Menschen, wie sie da in Vers 23 steht, es ist eigentlich die einzige Lehre, die man durch einen Blick in die Zeitung bestätigen kann. Und einen Blick in den Spiegel. Wir denken ja oft, ja, so schlecht bin ich wieder nicht. So schlecht wie die Leute in der Zeitung, da im Korruptionsausschuss. So schlecht bin ich wieder nicht. Alexander Solzhenitsyn ist ein Nobelpreisträger für Literatur. Der war im Gulag, im sowjetischen Konzentrationslager. Und dort hat er etwas erkannt über alle Menschen, über sich. Er war dort nicht als Täter, sondern als Opfer. Und er hat dort erkannt, dass der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durch das Herz eines jeden Menschen geht. Es geht nicht, dass wir sagen, da drüben stehen die Bösen, da ist der Strich und da stehen die Guten. Er hat erkannt, in dieser Extremsituation, der Strich geht durch das Herz eines jeden Menschen. So ist es wirklich. In uns allen steckt etwas, das in Gottes absolut heiliger Gegenwart keinen Platz mehr hat. Und deswegen müssen wir entweder fern von Gott sein oder uns unser eigenes Herz rausreißen. Wir sind weg von Gott. Wie kommen wir jetzt wieder mit ihm ins Reine? Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg, wie wir selber die Finsternis loswerden, die Wunde heilen, den Schmutz abwaschen, die Schuld bezahlen. Es gibt keinen Weg. Wir können uns nicht das Herz rausreißen. Das überleben wir nicht. Deswegen brauchen wir etwas völlig Neues, eine Neugeburt, ein neues Herz. Und das kann nur Gott machen. Gott sei Dank ist Gott gnädig. Es steht in Vers 24, dass Gott gnädig ist. Gott, der Vater, entscheidet sich, er ergreift die Initiative, um uns freizusprechen. Vers 21 steht, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Das bedeutet, das Gesetz spielt jetzt da nicht mit, das hat da keine Rolle in dieser Rechtfertigung Gottes. Aber diese Gerechtigkeit Gottes ist bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das bedeutet, ja, das Gesetz und die Propheten im Alten Testament sprechen schon darüber. Sie sprechen schon darüber. Es ist vorausgesagt worden, dieser freie Spruch. Zum Beispiel im Hesekiel, Kapitel 36, Vers 25. Das ist die Stelle, auf die Jesus in dem Gespräch mit Nikodemus anspricht, wo er sagt, Wasser und Geist, was, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Das steht doch schon bei Hesekiel. Da sagt Gott, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben, ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Es ist diese Neugeburt aus Wasser und Geist, von der Jesus spricht, ein absoluter Neuanfang, den Gott macht, weil er so gnädig ist. Und es schenkt, wegen seiner Herrlichkeit und Gnade. Gott rechtfertigt uns wegen seiner Herrlichkeit und Gnade. Und er rechtfertigt uns aufgrund von Jesus und dem Kreuz. Gott macht das Ganze, ohne ein Auge zuzudrücken und Kompromisse einzugehen. Gott hat menschlich gesehen ein Problem. Denn er hat schon gesagt, schwarz auf weiß, hat es uns schriftlich gegeben im Alten Testament, ich werde dem Schuldigen nicht vergeben. Und er sagt auch zu den Menschen, die Richter sind, man soll den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Und jetzt ist es Gottes Problem sozusagen, dass er uns, schuldige Menschen, die in seiner Gegenwart nichts verloren haben, gerecht sprechen muss. Wie schafft er das? Er kann nicht unsere Schuld einfach unter den Teppich kehren. Sie muss bezahlt werden. Ohne dem Kreuz wäre unser Freispruch unmoralisch. Aber Jesus, der Sohn Gottes selbst, der ist am Kreuz gestorben für uns. Da ist er erhöht worden. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so wird der Sohn des Menschen erhöht, sagt Jesus zu Nikodemus. Paulus schreibt drei wichtige Dinge über Jesus Christus da. Das erste ist, er ist Gottes Erlösung, Vers 24. Die Menschen werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Erlösung, das ist ein Wort aus dem Sklavenhandel. Damit ist der Freikauf von einem Sklaven gemeint. Das ist das Wort, das da steht. Also Gott sieht uns so, dass wir Sklaven waren, die sich nicht selbst freikaufen konnten und dass ein Preis bezahlt worden ist, damit wir freigemacht worden sind. Der Freikauf geschieht durch das Blut von Jesus. Das bedeutet, dass er gestorben ist. Stellvertretend ist er für uns gestorben. Also diese Erlösung in Jesus Christus, die ist ein unendlicher Preis gewesen. Wenn Gott selbst stirbt, dann ist es ein unendlicher Preis, der da bezahlt wird. Was bist du wert? Ein unendlicher Preis ist bezahlt worden. Ich kenne eine Geschichte von Francis Schaeffer, das war so ein christlicher Philosoph und Lehrer im letzten Jahrhundert. Der ist einmal mit seinen Studenten in Zürich auf den Strich gegangen und zu einer Prostituierten hingegangen und hat sie gefragt, wie viel? Und sie hat einen Preis gesagt. Dann hat er zu ihr gesagt, viel zu wenig. Und dann war sie ein bisschen verwirrt. Und dann hat sie das Doppelte gesagt. Dann hat er gesagt, viel zu wenig. Und dann hat sie angefangen zum Weinen. Jeder Mensch ist einen unendlichen Preis wert. Jesus, der Sohn Gottes, Gott, der Sohn selbst, hat bezahlt. Jesus ist Gottes Erlösung. Jesus ist auch Gottes Sühne. Sühne ist jetzt nicht so direkt ein Wort, das man oft im Haushalt verwendet, häuslichen Gebrauch. Da steht in Vers 25, ihn, Jesus Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Sühne bedeutet, dass die Strafe bezahlt worden ist. Gottes gerechter und heiliger Zorn liegt auf dem Bösen. Und das ist gut so. Es ist wichtig und richtig, dass Gottes gerechter und heiliger Zorn auf dem Bösen liegt. Gott lässt es nicht kalt, das Böse in der Welt. Nein, es bringt ihn zu einer Reaktion. Er ist fundamental, absolut dagegen. heißblütig dagegen. Sein gerechter und heiliger Zorn liegt auf dem Bösen. Und mit dem Zorn muss was passieren. Wen trifft der Zorn? Er trifft sich selbst damit. Gott gibt sich selbst. Er wird selber getroffen. Er kommt als Mensch auf die Welt und der Zorn trifft ihn. Er nimmt unseren Platz ein. Uns hätte der Zorn treffen sollen, aber der Zorn trifft Jesus am Kreuz. Er nimmt unseren Platz ein. Er trägt unsere Sünde. Er stirbt unseren Tod. Und Gottes gerechter und heiliger Zorn ist besänftigt. Jesus ist Gottes Sühne. Das ist damit gemeint. Und Jesus ist auch Gottes Beweis. Vorhin habe ich gesagt, Gott kann den Schuldigen nicht vergeben. Das geht ja nicht, dass er einfach sagt, schwamm drüber. Da ist ja Gott ungerecht und selbst korrupt, wenn er sowas macht. Deswegen ist das Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, der Beweis dafür, dass Gott gerecht ist. Vers 25, er hat es gemacht zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Die Sünden, die vor Jesus begangen worden sind, da war Gott nachsichtig. Da hat er nicht sofort die Übeltäter bestraft mit der gerechten Strafe. Und war das ungerecht? Nein, denn es war auch schon damals klar, dass Jesus diese Schulden bezahlen wird am Kreuz. Gott war gerecht, als er das getan hat, und Gott ist jetzt gerecht. Vers 26 geht so weiter. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertiger, der des Glaubens an Jesus ist. Gott war gerecht und er ist jetzt gerecht, wenn er uns in Christus gerecht spricht, weil klar ist, dass auch unsere Schuld bezahlt ist. Klaus Eickhoff hat es gestern so schön gesagt, er hat gesagt, Jesus ist die Mitte der Zeit und so wie bei der Sonne strahlt von Jesus aus diese Strahlen in alle Richtungen, in die Vergangenheit und in die Gegenwart, in die Zukunft, bis zu uns. Gott rechtfertigt uns aufgrund von Jesus und dem Kreuz. Und Gott rechtfertigt uns allein durch Glauben. Allein durch Glauben. Vers 22 sagt, Gottes Gerechtigkeit ist durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Vers 26, Gott ist gerecht, wenn er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Der Glaube rettet jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Es gibt keinen Unterschied. Es ist für alle gleich. Wer an Jesus Christus glaubt, an ihn als Erlösung, als Sühne, als Beweis, den spricht Gott frei. Wer des Glaubens an Jesus ist, der wird gerechtfertigt. Zudem sagt Gott, deine Schuld ist beglichen. Was bedeutet Glaube? Das Wort Glaube, mir ist das aufgefallen bei der Vorbereitung. Manche Leute sagen irgendwie, haben schon so irgendwie so das Gefühl, das ist irgendwie was Mystisches und was etwas, das man gar nicht erklären kann und das irgendwie so ein zweiter Zugang zur Wirklichkeit ist und ganz seltsam. Na, Glaube ist eigentlich nur Vertrauen. Das Wort, das da steht immer statt Glaube, ist Vertrauen. Das ist nichts Mystisches oder irgendwas. Es geht darum, auf Jesus zu vertrauen. Der Glaube, Vertrauen auf Jesus, der empfängt das, was die Gnade umsonst anbietet. Der Glaube, also das Vertrauen auf Jesus, ist das Mittel, das uns mit Jesus verbindet. Und der Glaube, das Vertrauen auf Jesus wird wertvoll durch den, an den wir glauben, dem wir vertrauen. Und so ein Vertrauen ist kein Werk. Das ist ja das Nächste, wo unser Denken ist darauf gepolt, immer etwas zu tun, um Gott zu beeindrucken und uns das selbst zu erarbeiten. Und da denkt man, ja, okay, alles andere ist nicht das Richtige. Also ist also der Glaube das Werk, das wir tun, damit Gott uns dann die Tür aufmacht. Glaube ist kein Werk, er ist kein Verdienst. Es steht in Vers 28. Wir urteilen, dass der Mensch durch Glaube gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Es ist eben kein Werk, dieser Glaube. Und wenn man jetzt da diese riesen Bibel aufschlagen würde und das finden könnte und das lesen könnte, Luther hat in diesen Vers das Wort allein hineingeschrieben. Ganz richtig, hat er gesagt, wir urteilen, dass der Mensch durch Glaube allein gerechtfertigt wird. Das ist der Sinn nämlich, zu sagen, ohne Gesetzeswerke, dass es nur der Glaube ist, der rechtfertigt. Und der ist kein Werk. Wie kann man das erklären? Ich habe drei Bilder dafür. Das erste, das mir so gut gefällt, ist dieses Bild von dem Skispringer. Ja, der springt gerade runter beim Berg Isel. Und beim Berg Isel, da springen sie ja runter mit Blick auf den Friedhof in Wilden. Super. Aber es ist ganz interessant, man findet fast keine Bilder. Früher war das immer in der Zeitung, da die Kreuze davor, der Skispringer dahinter, die Kreuze vom Friedhof. Das ist nicht mehr in. Ich habe jetzt kein Bild gefunden, das schön zeigt. Aber um diesen Moment geht es. Wenn der Skispringer seiner Arbeit nachgeht, sozusagen, dann gibt es diesen einen Moment, wo er auf dem kleinen Balken sitzt und dann macht er so. Habt ihr das jetzt gesehen? Das ist ungefähr der Glaube. Das ist es, Vertrauen zu haben. Das ist keine große Arbeit.
Der Horst hat vorhin gekopfschüttelt, du hast es nicht gesehen. So. Man sieht fast nichts.
Der Skispringer, der stoßt sich ganz leicht ab. Und dann übernimmt die Schwerkraft und die Thermik den Rest. Und runter kommen sie alle. Irgendwo hinkt der Vergleich doch, gell? Aber mir geht es darum, dass ihr das versteht. Dieses Werk des Glaubens, es ist kein Werk. Es ist nur dieses Vertrauen auf Jesus haben. Das zweite Bild sind diese Bergarbeiter in Chile gewesen. Kannst du dich an die erinnern? Die eingeschlossen waren unter hunderten Metern Gestein und Fels. Die haben keine Chance gehabt, sich jemals selbst da rauszubutteln. Niemals hätten sie das geschafft. Es gibt keinen Weg, den sie selber machen können. Die sterben da unten. Die sind abgeschnitten von Wasser, Luft, Essen. Irgendwann sterben sie da unten. Und der einzige Weg für sie zu leben ist, dass von oben jemand ein Loch reingrabt. Und das ist passiert bei ihnen. Und man hat diesen Aufzug, diese Rettungskapsel da runtergelassen. Das ist so super. Der hat Phönix geheißen. Phönix. Treffender Name. Und dann kommt der unten an, der Aufzug. Und da steht keiner unten und sagt, das ist aber nicht richtig, dass es nur einen Weg gibt. Will aussuchen können. Na, da ist nur ein, das ist ganz klar, das ist der einzige Weg. Und da muss man reingehen. Und da muss man die Tür zumachen. Das ist aber nicht gerade toll. Das ist nicht gerade ein großes Werk, da reinzugehen und die Tür zu machen und sich rauftragen zu lassen. Da kann man sich nichts darauf einbilden. So ist das Vertrauen auf Jesus. Man sagt zu Jesus, jetzt lasse ich mich von dir retten. Das sind die zwei Bilder, die mir eingefallen sind, aber das beste Bild ist von Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus. Da erinnert er Nikodemus an eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Lager des Volkes Israel heimgesucht worden ist von einer Plage von Giftschlangen. Furchtbare Giftschlangen. Menschen sind gestorben. Was war die Rettung? Kampf gegen die Schlangen, davonlaufen, gegen Gift entwickeln. Also die Rettung war so, dass Mose eine Schlange aus Bronze genommen hat und sie auf einen Stab gehalten hat. Und jeder, der darauf geschaut hat zu dieser Schlange, der ist gerettet worden. Das ist total sinnlos, oder? Ich meine, wir hören diese Geschichte und wir denken so, was? René, schaut mich schon so an. Das soll, also als Sanitäter würde ich das nicht empfehlen, bei Schlangenbissen. Es hilft natürlich überhaupt nichts, außer Gott macht es. Auf eine Schlange zu schauen. Und der Glaube ist eben dieses, die Augen heben und auf den zu schauen, voller Vertrauen, der retten kann. Aber wenn es nicht danach ausschaut. Ich meine, einen toten Mann, der gefoltert, hingerichtet wird an einem Kreuz und blutet. Wenn man auf den schauen, soll man gerettet werden? Komisch, 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 komisch. Auf Jesus zu vertrauen bedeutet, die Augen zu heben und darauf zu vertrauen, dass das uns rechtfertigt. Denn das tut es. Es ist ganz klar, dass Vertrauen mehr ist als ein reines Fürwahrhalten. Also es geht nicht darum, dass du die richtige Antwort ankreuzt, sondern Vertrauen ist natürlich mehr als nur ein Fürwahrhalten. Wenn ich auf Jesus schaue als auf meinen Retter, wenn ich auf ihn baue und diesen Schritt in den Lift tue, wenn ich mich auf ihn fallen lasse und er der Aufwind ist unter meinen Flügeln, dann verändert mich das natürlich. Niemand kann sich von Jesus retten lassen und übersehen, dass er es mit dem König zu tun hat. Mit dem Herrn, mit dem Lehrer, mit dem Meister. Wir werden also durch Glaube allein gerettet. Aber rettender Glaube ist nie allein. Der zeigt sich, der wird irgendwie sichtbar. Da sprießt was, da wächst irgendwas. Deswegen spricht Jesus auch in der Nacht in diesem Gespräch mit Nikodemus von Menschen des Lichts und Werken der Wahrheit, die in Gott gewirkt sind. Jesus hat alles getan am Kreuz. Und die Tür ist offen. Du kannst eintreten. Gott steht so da mit offenen Armen. Und wenn du das tust, dann ändert es dein Leben und es zeigt sich in deinem Leben. Aber das, was sich da zeigt, ist nicht das Mittel, um durch die Tür zu gehen. Du bist schon durch die Tür gegangen. Also wir werden gerettet allein durch Glauben. Vielleicht bist du da und denkst, hast es noch nicht gemacht und du kennst Jesus aber schon so gut, dass es Zeit wäre für dich, jetzt die Augen zu heben und ihm zu vertrauen. Es ist nicht kompliziert. Du kannst mit ihm ganz einfach reden und zu ihm sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich weiß, ich bin getrennt von Gott. Ich weiß, was in meinem Leben alles schiefläuft. Ich brauche dich. Ich vertraue dir, dass du meine Erlösung bist, dass du den Zorn Gottes besänftigst, meine Sühne bist und dass du der Beweis bist dafür, dass Gott gerecht ist. Brauch dich, hilf mir. Ich will auf dich vertrauen. Vielleicht ist es für jemanden unter uns halt der Tag, wo er zum ersten Mal oder sie zum ersten Mal die Augen hebt und auf Jesus blickt als Retter. Gott rechtfertigt uns allein durch Glauben. Gott rechtfertigt uns wegen seiner Gnade und Herrlichkeit. Aufgrund von Jesus und dem Kreuz. Allein durch Glauben und zu Gottes Ruhm. Was da passiert ist, nicht damit du dich rühmen kannst, sondern damit Gott sich rühmen kann. Vers 27, wo bleibt nun der Ruhm? Es bleibt schon Ruhm übrig. Bei den Bergarbeitern ist auch ein Ruhm übrig geblieben, aber nicht für die Bergarbeiter, weil sie so schlau waren, in den Lift zu steigen, sondern für die Leute, die das Loch gegraben haben. Der Ruhm geht an den, der rettet. Der Ruhm geht an Gott, der uns rettet. Allein durch Glaube werden wir gerecht gesprochen. Gott erklärt uns für unschuldig und spricht uns frei. Und übertragt seine Gerechtigkeit auf uns. Und wir stehen vor ihm als Gerechte. Weil er bereit war, sich sein Herz herauszureißen. Weil er bereit war, am Kreuz zu sterben. Den Zorn zu tragen. Er war bereit, sein eigenes Herz herauszureißen, damit die Wahrheit wahr und das Recht Recht und das Gute gut bleibt. Ihm sei das Lob dafür. Allein durch Glauben. Wozu führt es? Ich glaube, es führt dazu, dass wir demütig sind. Wir können uns nicht dafür rühmen, gerettet zu sein, sondern wir können nur Jesus rühmen, der uns rettet. Wir werden demütig sein, weil wir ja erkannt haben, dass wir einen Retter brauchen. Und es wird auch sicher dazu führen, dass wir darüber reden, wie toll der Retter ist und dass es Rettung gibt. Niemand muss in diesem dunklen Loch bleiben, ohne Wasser und Luft. Da reden wir natürlich darüber. Das geben wir weiter. Allein durch Glaube. Das vereint uns auch. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe vor Gottes Thron. Wir stehen auf der gleichen Ebene vor dem Kreuz. Es bringt uns alle zusammen, egal ob Heiden oder Juden oder Tiroler oder Oberösterreicher. Bringt uns alle zusammen, es vereint uns. sind alle gleich. Und ich glaube, das bringt uns auch zum Lob. Es bringt uns dazu, Gott zu loben. Er kriegt die Ehre und den Ruhm. Nehmen wir unsere Zeit der Stille. Ich werde dann am Schluss noch mit Gott reden. Vater im Himmel, wir loben dich für deine Gnade und Herrlichkeit. Herr, wir sehnen uns danach, immer mehr dich zu kennen und zu verherrlichen und zu genießen. Herr, wir danken dir, dass du uns gerecht sprichst aufgrund von Jesus und dem Kreuz. Es ist so unglaublich, so unvorstellbar. Aber du selbst, Gott, der Sohn, bist gestorben, damit wir leben können, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird, damit wir nicht sterben müssen. Herr, wir loben dir dafür, wir preisen dir dafür, wir wollen, dass das unser ganzes Leben durchdringt, dass das die Grundmelodie wird von unserem Leben und dass wir immer wieder darüber staunen und dass wir ergriffen werden davon. Dass unser Herz so voll wird, dass es übersprudelt davon. Amen. Singen wir noch ein Lied miteinander. Wir singen das Lied "Wenn Friede mit Gott". Wenn du im Römerbrief weiterliest,